Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Also die Reaktionsgeschwindigkeit wird besser, das Erkennen, ist es jetzt echt oder ist es ein Angriff, wird auch schwieriger, also für den Menschen. Jetzt hast du kurz was angesprochen, das hat jetzt nichts mit AI zu tun, sondern ihr habt so einen Fall durchgespielt, oder wahrscheinlich macht es öfter. Ihr seid bereitwilliges Opfer und klickt drauf und schaut, was passiert. Und die Frage kriege ich oft in die bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Das erste Thema ist, wie kann man so blöd sein? Mir passiert das nicht. Meine geliebte Standardantwort ist immer, ja, du bist der Nächste, weil du nicht damit rechnest. Aber was passiert denn dann wirklich, wenn ich drauf klicke? Weil ganz oft ist ja der Link an sich, wenn überhaupt der Link drinnen ist, gar nicht verseucht, sondern die warten ja darauf, dass man zurückschreibt. Was passiert denn dann?
Also es gibt mehrere Variationen. Wenn wir jetzt mal von einem Phishing ausgehen, ich kriege schon einen Link, dein DHL-Paket ist am Weg oder dein UPS-Paket ist am Weg. Ich glaube, ich habe halt über 50 UPS-Zustellbenachrichtigungen bekommen, wo noch irgendwelche Gebühren fehlen oder Adressen fehlen. Ja. Die muss ich dann natürlich ergänzen, klicke drauf, trage meine Adressen ein und entweder wird dann meine Identität gestohlen oder wenn ich meine Kreditkartendaten angibt, werden meine Kreditkartendaten für andere Käufer verwendet. Das läuft auf einen ganz normalen Kreditkartenbetrug raus. Oder wenn die meine Daten haben, bestellen sie in meinem Namen auf Amazon und lassen das umleiten. Machen mit meiner Kreditkarte vielleicht irgendwelche Amazon-Käufe, lassen das zu einer anderen Adresse leiten, wo sie es dann wieder umleiten. Also es ist auf jeden Fall immer monetärer Betrug dahinter oder Identitätsdiebstahl. Das ist beim Phishing-E-Mail. Dann gibt es natürlich die klassischen Scam-E-Mails, die jetzt in Zeiten der E-Mail wieder neu aufgeflammt sind. Geben hat es die immer schon. Die hat es vor 30 Jahren schon als Neffen- oder Enkeltrick gegeben. Das ist jetzt nur auf den elektronischen Weg verlegt worden, wo man dann halt den Anruf kriegt, ich habe ein neues Handy, schicke mal Geld, ich muss das Handy zahlen. Ich habe jetzt vor kurzem, das kriegt wieder SMS, liebe Mama, schicke mal Geld, ich habe eine neue WhatsApp-Nummer. Ja, mal, gleich recherchiert. Nicht Mama, habe auch keine Kinder, ist schwierig. Wobei.
Was den Angreifern ja wurscht ist, weil sie haben sie an zigtausende bis hunderttausende geschickt und man wird schon genau antworten. Ne?
Irgendwer ist schon Mama und irgendwer hat ein Kind und ja, das funktioniert immer. Und die Angreifer telefonieren dann auch nach und im Telefonat sind die psychologisch extrem gut geschult. Die sprechen auch kein radebrechendes Deutsch mehr, sondern das sind zum Großteil Deutschsprachige, die ausgewandert sind und in Ländern sitzen, wo es keine Strafverfolgung gibt. Und ich habe so einen Fall mitbekommen in Innsbruck, wo ein 82-jähriger Mann seinem Enkel 3.000 Euro überwiesen hat. Jetzt muss man dazu sagen, dieser 82-jährige Mann hat das bei der Polizei angezeigt und hat keine Kinder. Also ist auch schwierig mit dem Enkel. Aber die sind psychologisch dermaßen gut geschult, dass sie mal vorgegaukelt haben, aus einer alten Beziehung, eine alte Flamme hat noch ein Kind. Also die sind wirklich gut drauf. Und auch bei den Phishing-Mails, wenn man halt so sagt, ja, das schwächste Glied ist immer der User. Wie soll er es erkennen? Die Mails kommen so gut gemacht rein, dass man leichter mal draufklicken kann. Also da kann man halt dem Benutzer teilweise einen Vorwurf machen, wenn er auf eine E-Mail draufklickt, das wirklich gespickt mit Rechtschreibfehlern ist. Und wenn er halt schaut, dass die Links falsch gehen. Aber oft ist es bei den Phishing-Mails so, dass die Links in den Bildern oder die Bilder direkt auf die Original-Webseiten verlinkt sind, wo man nichts mehr sieht. Und dass auch die E-Mail-Adresse dermaßen gut gefälscht ist, dass man es nur im Header sehen würde, dass es eine andere Adresse ist. Man kann ja als E-Mail-Adresse alles angeben, was man will. Ich könnte jetzt als Markus Reitzhammer RE Systems ganz gemütlich E-Mail rausschicken und keiner wird es sehen. Und das ist das Gefährliche.
Ja.
Da taucht dann halt der CEO-Fraud auf. Und da gibt es auch wieder ein tolles Beispiel. Unify, großer Hersteller von Netzwerkkomponenten und WLAN-Komponenten, hat mit so einem CEO-Fraud 40 Millionen Euro verloren. Und zwar ist es darum gegangen, dass die gerade Akquisition von einem anderen Unternehmen laufen gehabt haben. Und da hat dann der CEO eine E-Mail geschrieben, ja, das Geld muss sofort überwiesen werden an den CFO. Mhm. Er kann jetzt leider auf das Mail nicht mehr antworten, weil er sitzt jetzt im Flieger. Der CEO ist ja wirklich im Flieger gesessen, also die bösen Jungs haben das schon richtig recherchiert. Und dann sind 40 Millionen Euro von dem CFO überwiesen worden und wurden nicht mehr gesehen. Die E-Mail-Adresse von dem CEO ist perfekt. Die E-Mail-Adresse von dem CEO ist perfekt gefaked worden. Wenn man sich halt Unify als Name anschaut, ist das ja relativ einfach, weil ein I, ein kleines L, ein großes I, man sieht keinen Unterschied im E-Mail. Mhm. Die schauen alle gleich aus. I, L, großes I. Wenn man das nebeneinander tippt, das schaut 1:1 gleich aus. So kann man dann die E-Mail-Adresse ganz gemütlich spoofen. Und wenn man auf Antworten schickt, geht es auch an die Ursprungsadresse zurück. Mhm. Und verläuft nicht im Leeren oder kommt nicht bei der Person an. Und für das muss ich mir einfach nur wirklich die richtigen Social Engagement-Sichten rausholen und kann das wirklich gut fälschen.
Das Spannende bei solchen Sachen ist ja, diese Fälle gibt ja leider oder Gott sei Dank zuhauf. Ich bin immer froh um jeden, der öffentlich geworden ist, ganz ehrlich gesagt, weil dann kann man darüber sprechen und dann kann man analysieren, wie ist es dazu kommen. Also ich bin immer wieder froh, wenn wir über solche Fälle berichten können, weil eben dieses Thema, ja, wer soll uns schon angreifen und wer soll das bei uns schon machen, das ist ja auch ein sehr verbreitetes Thema. Ne? Und das, in Wahrheit ist es so, es ist denen ja wurscht, wer das Opfer ist, Hauptsache es gibt ein Geld. Es wird ja häufig einfach in den Wald reingeschossen und dann schaut man, was von den Bäumen fällt und nachher machen wir was draus. Nicht? Ist es halt ein kleiner Fisch, nachher machen sie es halt automatisiert, ist es ein großer, dann machen sie es halt mit mehr Personaleinsatz und Schlaue.
Ganz genau.
Schlaue. Und wahrscheinlich war ja nicht einmal klar, was Unify ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis drauf kann man sagen, nachher ist doch was Größeres, da holen wir ein bisschen mehr.
Ja.
Was wir aber ja, schon machen können.
Wir haben es angelegt,
ja.
Aber gerade vor 2 Wochen, also jetzt im Mai 2023, hat so ein Tiroler Unternehmen erwischt.
Ja.
Der hat bei der IT-Security-Hotline angerufen, dem haben wir dann relativ gut helfen können, indem wir ihm Spezialisten vermittelt haben. Retten hat man den aber auch nicht mehr können. Da war das ganz eine gefinkelte Sache. Und zwar war der seit 7-8 Monaten schon infiziert. Und die haben gewartet, bis sie das letzte Backup verschlüsselt haben, das es gegeben hat.
Ja.
Und nach dem letzten Backup, das verschlüsselt war, haben sie ihm die Daten auf seinen Servern auch noch verschlüsselt. Dann war es natürlich vorbei. Der hat eine perfekte Backup-Strategie gehabt, über ein Jahr zurück. Das Problem ist natürlich auch, was mir erzählt worden ist, hat dem sein IT-Betreuer gesagt, er soll einmal das Backup ans System anstecken, schauen, ob sie nicht drauf zukommen, was natürlich auch keine gute Idee ist, weil an ein verschlüsseltes System stecke ich schon gar kein Backup an. Mhm. Der Vorteil von dem Unternehmen war, dass es die Kundendaten in einem Online-CRM gehabt hat, das sehr gut geschützt war, in einem großen mit 2-Faktor-Authentifizierung. Also sind die nicht mit der Verschlüsselung auf die Kundendaten drankommen, sondern nur auf gescannte Belege, die zur Abrechnung notwendig waren. Und da ist dann von dem Unternehmer die Entscheidung getroffen worden, das Lösegeld wird nicht bezahlt. Die Belege, die wir da haben, können wir im schlimmsten Fall von den Lieferanten wieder anfordern und fertig.
Ja, okay.
Aber sie sind trotzdem eine Woche gestanden.
Eben, das ist ja, also einerseits sage ich mal, zahlt nach Möglichkeit ja nicht, dass ich hochklappe auf Holz und das soll dann niemand als Vorlage nehmen, noch nie hat ein Betreuter von uns betreuter Kunde Lösegeld zahlt. Weil man unterstützt ja damit nur die dunkle Seite der Macht, die haben da wieder Budget für noch bessere Angriffe. Und wo ich zuerst eigentlich hin wollte, genau, bei den Usern, auch die Entscheider sind ja User.
Ja.
Und wenn ich im Unternehmen natürlich eine Kultur aktiviere, dass Millionenbeträge per E-Mail freigegeben werden, dann lege ich es aber schon so auf. Gell? Und es kommt so häufig vor und viele Zuhörer werden es jetzt vielleicht ein bisschen schütteln, weil es bei ihnen genau gleich ist. Ich habe das schon als große Banken gehört. Ich habe gemeint, ich sage jetzt ganz sicher nicht den Namen, gell? Also in Gesprächen redet man halt drüber und dann hört man so, was da so bei E-Mail freigeben wird. Das gibt es ja nicht. Das haben sie für jeden Schmarrn einen Prozess und ein System und dann gibt man Millionenbeträge per E-Mail frei, wo wir wissen, das ist eine Postkarte, wo der Briefträger vorne war, wo die Mitte dann der Vorlauf ist. Und dann machen wir solche systemrelevanten und systemkritischen Themen über E-Mail, weil es halt fein ist und weil es praktisch ist.
Genau,
also da kann dann die IT ja nichts mehr. Gell? Also die können darauf hinweisen, aber natürlich irgendwer muss dann halt irgendwann mal das abdrehen und das sind halt meistens nicht die ITler, die auf die da gekocht werden. Darum so wichtig, dass wir das in die breite Masse das Verständnis dafür rauskriegen, ja, damit wir da die Standards höher schrauben.
Wir in der IT sind ja sowieso verschrien als die Neinsager, alles verbieten und wenn man die IT fragt, dann darf man es ja sowieso nicht mehr machen. Aber es hat ja alles
einen Grund. Es hat einen Grund. Es hat einen Grund, das sagst du es. Ja, Wahnsinn. Gleichzeitig, Peter, ist mal ganz wichtig, dass wir die Botschaft rausdringen, sind wir ja nicht komplette wehrlose Opfer und dem allem ausgeliefert. Ne? Wir können ja was tun.
Wir können was tun, wir können ein Backup machen, wir können halt eine Firewall installieren, wir können eine Endpoint-Security aufmachen, wir können den User schulen, wir können ihnen sagen, wenn 7 Millionen Euro überweisen musst, ruf bitte mal an, ob das notwendig ist. Wir können halt statt normalen Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Wir können überprüfen, wenn wir Backup machen, ob die Daten auch wirklich im Backup drinnen sind oder ob im Backup nur Müll drinnen steht. Was, wenn man halt ISO-zertifiziert ist oder sowas, sowieso eigentlich im Risikoheft drinnen stehen sollte und in der Risikobewertung drinnen ist, dass ein Backup überprüft werden muss. Man sollte schauen, hat man überhaupt alle Daten gesichert oder fehlen wieder ein paar Daten, weil der User dazugekommen ist und ich habe den Backup eingeschlossen. Habe ich mein Backup räumlich getrennt, gelagert nochmal, weil sonst nützt mir die beste Cyber-Security-Versicherung nichts, weil wenn mein Backup nicht in einem anderen Brandabschnitt ist, dann sagt man die Cyber-Security-Versicherung auch, der Versicherungsschutz endet 24 Stunden vor Schadenseintritt. Und man muss halt sich die Bedingungen genau anschauen und was in den Versicherungsbedingungen drinnen steht, erscheint einem auf den ersten Blick zwar komplett überbordend und wahnsinnig, aber wenn man dann einmal ein paar Schadensfälle gesehen hat, merkt man schon, das hat doch Sinn, was da drinnen steht.
Ja, ja. Und so oft man sich auch drauf schimpft, oft haben wir auch Regulatorien wie von staatlicher Seite oder ISO oder sonst was, hat doch schon einen Sinn auch, wenn da drin gefordert wird, auch von gesetzlicher Seite, am Stand der Technik muss es sein und der Risikomatrix ist zu führen und so weiter und so fort. Ja. Was natürlich lästig ist, aber ja, es hat schon seinen Grund, warum das da drin steht. Da darf man drauf vertrauen. Und man darf eher drauf vertrauen, dass der ITler sagt. Er sagt, nein, ist keine gute Idee. Sollte man zwischendurch mal fragen, was hast du für einen Vorschlag, wie machen wir das?
Was viele Leute ja nicht wissen, ist, wenn man heute als Unternehmen eine E-Mail rausschickt, wo ein schadhafter Anhang dabei ist und das Unternehmen, das das empfängt, wird dadurch verseucht und hat dann Schaden, ist man schadensersatzpflichtig, wenn man fahrlässig handelt. Also wenn man grob fahrlässig handelt. Grob fahrlässig handelt ist, man hat auf seiner Seite keinen Virenschutz. Sobald man Virenschutz drauf hat, ist das okay. Fehler können passieren, dann ist man aus dem Schneider. Aber wenn man keinen Virenschutz drauf hat, wie es leider Gottes viele Mac-User haben, dann hat man ein Problem. Weil die Viren sind nicht nur im Windows-Bereich. Man muss einmal ganz offen reden, die Malware ist am Android-Handy, am iOS, am Mac, der erste Virus der Welt war auch am Linux-Rechner. Also da ist man nicht besser am Weg. Also es ist, und Phishing kann dann im berühmten Kühlschrank mit Display auftreten. So, das macht nicht Stopp von irgendeinem Betriebssystem. Genauso, Phishing läuft genauso auf dem Fernseher wie überall. Am Handy sage ich, ist das Phishing sogar noch gefährlicher, weil ich die URL oben im Browser nicht sehe.
Ja. Kann ich noch, weil man oft das Handy ja irgendwie nutzt und vielleicht nicht ganz bei der Sache ist. Wenn es mal so sagen kann. Genau. Also wenn man mit einem Auge hinschaut, aus dem Augenwinkel und der passt schon, klickt drauf. Ne?
Wenn man da wieder auf die Home-User schaut, welche sensiblen Daten auf Telefonen drauf sind, die Kinderfotos, die Hochzeitsfotos, teilweise andere sehr persönliche Daten, da sollte man dann schon aufpassen, was man mit dem Handy macht.
Genau. So. Dann gibt meistens die Antwort, kann ja eh jeder zeigen, meine Hochzeitsfotos, das ist mir ja gleich.
Aber wollen wir wirklich, dass die Kinderfotos vom 16 Monaten alten Kind in der Badewanne im Internet landen? Nein, das wollen wir nicht.
So ist es. So ist es. Und vor allem allein die Tatsache zu wissen, wann man denn geheiratet hat und wo das war, ist natürlich super für einen Phishing-Angriff oder sonstig oder auch Scam-Angriff.
Genau.
Weil wenn ich schon einen Neffentrick mache und ich weiß, wann du geheiratet hast und wo das war, hey, da habe ich ein paar Punkte, oder?
Ja. Genau, die Kinderfotos, wo man die Augenfarbe, die Haarfarbe weiß, die Größe.
Genau.
Es geht alles um Identität.
Genau. Und dabei nicht paranoid zu werden. Was hilft dagegen, dass man paranoid wird? Indem man sich mit Wissen und Fähigkeiten ablaut und die entsprechenden Tools einsetzt, nicht wahr?
Genau, ja. Paranoid ist in dem Fall, ja, wie soll man sagen, im Unternehmen soll es mindestens einen geben, der paranoid ist, und das soll der Security-Beauftragte sein. Da schadet Paranoidität mal sicher nicht. Der CISO kann einmal ein bisschen paranoid sein, der wird dann schon von den Mitarbeitern im Unternehmen ein bisschen eingebremst, weil er da große Neinsager sein wird. Ich habe das mal erlebt vor einigen Jahren, wie es die Group Policies noch nicht gegeben hat. Hat es geheißen, in einem großen Unternehmen, es dürfen keine USB-Sticks angeschlossen werden, was absolut Sinn macht.
Ja.
Macht ja absolut Sinn. Ein Mitarbeiter hat seinen privaten USB-Stick oder sowas nicht anzustecken. Ohne Groupolis war es dann so, dass der EDV-Beauftragte mit der Heißklebepistole durchs Unternehmen gegangen ist.
Und dann mal also, wenn das ein sehr großes Unternehmen war, kenne ich das, glaube ich, aber wir sagen es nicht, wer es war.
Glaubt man es, ja.
Die Episode zieht durch die Kreise da mit zugeklebten Respektball.
Aber es hat funktioniert. Inzwischen gibt es, über das Windows kann man die abschalten oder auch teilweise über die IT-Security-Software kann man es auch schon abschalten. Es funktioniert ganz gut. Ja, aber wir haben mal einen Auftrag gekriegt bei einer großen Regierungsorganisation auszutesten, wie leicht man denn einen Keylogger installieren kann. Das heißt, man nehme ein neues Keyboard, eine neue Tastatur, eine neue Maus, wo man zwischendrin einfach einen Keylogger montiert. USB-Keylogger sind ja relativ simpel. Rennt ganz unaufgeregt in irgendein Büro rein und sagt, hier sage ich, ich habe neue Tastaturen für euch, ich darf euch die gleich installieren. Na, super, neue Tastaturen! Und wieder gegangen. Vorher, ich war in dem Büro, vorher hat mich noch nie wer gesehen. Muss nur selbstsicher genug reingehen, die Tastatur anstecken und hast dann perfekt einen Keylogger installiert mit WLAN-Funktion, der jeden Tastaturanschlag raus übertragt.
Ja.
Ist dann fein. Man hat dann den Usernamen, das User-Passwort, kann dann natürlich über den Computer, wenn der auf Nacht nicht da ist, oder Computer eingeschaltet ist, über Remote zugreifen. Und wie wir ja alle wissen, wenn ich mal auch nur als User auf dem Rechner in einem Netzwerk drinnen bin, mit dem Lateral Movement komme ich ganz gemütlich weiter. Da brauche ich ja nicht besonders lang.
Ja, ja. Okay, ja. Also es hat da einen Grund, dass wir zum Beispiel für bestimmte Kunden auch unsere Admins beim Innenministerium screenen lassen müssen.
Mhm.
Und so umso spannender ist natürlich auch, dass man nicht jeden bei der Tür außen einrennen lässt, der so ausschaut wie ein Dealer. Ne?
Genau, ja.
Nur, war schon gut, wenn da die Richtigen noch reinkommen.
Ein Jean und du passt, man hat, ist ja noch nicht vertrauenswürdig.
du hast eine randlose Brille, du hast ja gar keine Nerdbrille, wie so eine schwarze. Also trotzdem ist er gelungen, unglaublich.
Trotzdem ist mir gelungen und damals habe ich noch nicht einmal einen Bart gehabt.
Ja, Wahnsinn. Also so leicht geht's. Ja,
aber war lustig.
Da haben wir mal das Thema Social Engineering halt noch gestreift.
Ja.
Du, das ist eine persönliche Frage. Jetzt machst du den ganzen Tag, beschäftigst du dich mit IT-Security und AV und Comparatives und was denn nicht alles für Angriffe gibt und die Welt ist schlecht und so. Wie schaffst du denn das dabei trotzdem nur drin und keine Nutzungsstelle?
Ich habe ein Backup.
Okay.
Ich habe ein Backup. Und okay. Das ist das Einzige, was ich sage, was mich retten wird. Ich habe ein Backup, das ist einmal auf dem NAS, also jetzt unternehmensmäßig, einmal auf dem NAS, einmal in der Cloud, einmal auf dem gespiegelten NAS und jede Woche auf einer USB-Platte, die ich abstecke.
Okay.
Also das lasst mich noch schlafen. Aber und wir haben den Vorteil bei uns im Betrieb, wir haben nichts Zeitkritisches. Wenn wir eine Woche stehen, dann stehen wir eine Woche, ist egal. Spielt keine Rolle. Wenn ich heute ein Supermarkt bin, wo die Kasse nicht mehr funktioniert, wenn ich stehe, dann den Job möchte ich nicht als IT-Security oder als IT-Admin haben. Der ist hart. Ich habe früher im Großhandel gearbeitet. Ich habe früher die EDV für Max Champion Benetton Alois Wild Etienne Aigner gemacht.
Okay.
Das war allerdings zu Zeiten, wo man sich vor Viren noch nicht so schützen hat müssen. Da hat es noch Bandlaufwerke gegeben und RPG, aber auch damals schon. Da ist einmal im Monat dieses Update mit Diskette für einen Antivirenscanner gekommen. Da war alles noch nicht so schnell. Aber wenn da mal hardwaremäßig was ausgefallen ist oder Sabotage war, was man natürlich auch erlebt hat, dass unzufriedene Mitarbeiter sabotieren. Das Problem ist halt auch nur, die Insider-Attacke ist immer nur die gefährlichste. Dann schlaft man schon manchmal schlecht. Vor allem, wenn man dann in alten RG58-Kabeln abgebrochene Stecknadeln raussuchen muss, die dann das Netzwerk lahmlegen, dann weiß man, was ein Insider anrichten kann.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.